das war so ein bisschen erstaunlich, dass er doch mittlerweile weit in seinen 50ern mir schilderte, dass er noch nie in seinem Leben eine wirkliche Erektion hatte, die für einen Geschlechtsverkehr ausreichend war. Er hat einfach das auch nie reflektiert, hat einfach das für sich als normal hingenommen, hat das auch nicht im Freundes- oder Bekanntenkreis besprochen, sondern dachte, ja gut, das ist halt so. Männer gehen ja nur selten zum Arzt. Sie gehen aber dann zum Arzt, wenn bei der Potenz was nicht stimmt.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Christoph Pies, Facharzt im Urologischen Zentrum am Katschhof in Aachen. An der Urologie gefällt ihm unter anderem die Vielseitigkeit des Fachgebiets, erzählt er. Christoph Pies hat Ratgeber für Männer geschrieben, macht zusammen mit dem Journalisten und Autoren Jochen Dominikus den Podcast Pinkelpause und arbeitet gerade an einer App für Männer, die an vorzeitigem Samenerguss leiden. Wir sprechen heute über einen Patienten, der im mittleren Alter ist und der schon sein ganzes Leben lang an einer Erektionsstörung leidet.
Der Patient kam aus einer Nachbarstadt, weil er im Radio ein Interview mit mir gehört hatte und ich da den Satz gesagt habe, dass man eigentlich heutzutage jede Erektionsstörung, also wir reden hier über Impotenz heute, über Erektionsstörung, irgendwie behandeln kann. Dass es eigentlich immer Möglichkeiten gibt, das zu behandeln. Und das hat er dann zum Anlass genommen, mal einen Termin zu machen und dann zu mir in die Praxis zu kommen und stellte sich dann auch gleich so mit dieser Motivation vor. Und es war so ein bisschen erstaunlich, dass er doch mittlerweile weit in seinen 50ern mir schilderte, dass er noch nie in seinem Leben eine wirkliche Erektion hatte, die für einen Geschlechtsverkehr ausreichend war. Er lebte vorher in einer langjährigen Partnerschaft und da gab es so ein Agreement, dass man sich gegenseitig anders stimuliert und befriedigt, hatte aber jetzt eine neue Partnerin, wo dann auch die Kommunikationsebene anders war und da offen kommuniziert wurde. Und da hat er dann auch mal den Mut gefasst, dieses Thema offensiver anzugehen und er hat einfach das auch nie reflektiert, hat einfach das für sich als normal hingenommen, hat das auch nicht im Freundes- oder Bekanntenkreis besprochen, sondern dachte, ja gut, das ist halt so. Und deshalb hat er dann bis halt in dieses Alter keine weiteren diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen unternommen.
Haben Sie dann ganz genau nachgefragt? Wie haben Sie sich daran getastet? Wie genau sozusagen das Problem jetzt beschaffen war?
Also Männer gehen ja nur selten zum Arzt. Sie gehen aber dann zum Arzt, wenn bei der Potenz was nicht stimmt. Weil das ist immer ein Motor, dann doch mal irgendwie zu gucken. Und so, das ist ja einerseits auch gut, weil der Penis für uns ja auch so eine Art Frühwarnsystem darstellt für Gefäßerkrankungen. Also wenn wir jetzt von Durchblutungsstörungen beispielsweise sprechen, so können wir viele Männer identifizieren, die dann kommen wegen einer Erektionsstörung und in der Abklärung kommt dann raus, aha, da ist eine arterielle Durchblutungsstörung da, es fließt nicht genug Blut in den Penis und die Penisarterien sind ja sehr fein und dünn und reagieren im Körper mit als erstes mit einer Funktionsstörung. Erst danach kommen etwas größere Blutgefäße wie Herzkranzgefäße oder die dann Herzinfarkt oder andere Gefäße, die einen Schlaganfall im Gehirn zum Beispiel verursachen können. Insofern ist normalerweise eine Erektionsstörung für den Mann ein Grund, zum Arzt zu gehen, weil das mit einem hohen Leidensdruck verbunden ist. Bei ihm war das halt anders und das war jetzt für mich schon besonders, dass jemand also so viele Jahre das so hinnimmt und da keinen weiteren Leidensdruck hat, um eine Therapie dann zu suchen.
Sie sagten eben, der Patient habe gesagt, das war für ihn halt so, er hat das nicht hinterfragt. Das heißt, das ganze Thema zog sich ja dann Anfang Pubertät, junger Mann, mittelalter Mann, Partnerschaften durch sein ganzes Leben. Und er hatte ein Agreement mit seiner vormaligen Partnerin getroffen. Was hat er Ihnen denn genau erzählt? Was ging nicht? Wie hat er das Problem gelöst auch mit der Partnerin? Ansatzweise vielleicht?
Ja, also er hat das gar nicht gelöst, das Problem, weil das war im partnerschaftlichen Zusammensein nicht zu lösen. Der Penis wurde nur halb steif und es war für eine Penetration nicht ausreichend. Und deshalb blieben nur andere mechanische Möglichkeiten der Stimulation übrig, die dann das Paar auch genutzt hat. Was aber ein Unterschied war und was mich dann auch hellhörig machte, war, dass er sagte, bei Masturbation ist es manchmal besser, und zwar, wenn er an einer bestimmten Stelle im Damm drückt, was ihm aber mechanisch beim Geschlechtsverkehr nicht möglich war, also parallel sozusagen da zu drücken und Geschlechtsverkehr zu haben. Bei der Masturbation hat er das irgendwie intuitiv gemacht und dann war die Erektion auch schon mal besser, so dass er auch da sich bis zum Orgasmus gelegentlich stimulieren konnte.
Als Sie das gehört haben, hatten Sie da schon im Hinterkopf einen Verdacht?
Man muss ja sagen, das Häufige ist häufig und das Seltene ist selten. Und so geht man natürlich auch an solche Fälle ran. Und wenn man jetzt einen Mit-50er vor sich sitzen hat mit einer Erektionsstörung, dann kommen ja immer erstmal die Sachen in den Kopf wie arterielle Durchblutungsstörung, was sehr, sehr, sehr häufig ist, durch Nikotin, Diabetes, Übergewicht, Fettstoffwechselstörung, die ganzen Gründe, die ja fast schon Volkskrankheiten geworden sind. Das denkt man immer so als erstes, wenn einer in dem Alter das Wort Erektionsstörung in den Mund nimmt. Das zweite ist dann Hormonmangel. Testosteron geht auch bei Männern in mittlerem Alter gelegentlich zurück und bei einigen bis zu 10% der Fälle ist es dann einfach ein Testosteronmangel, der mit dazu führt, dass die Erektion nicht funktioniert. Dann haben wir sehr viel psychische Fälle mittlerweile. Das sind aber dann eher jüngere Männer, die durch übermäßigen Pornokonsum falsche Vorstellungen einfach haben, was an Erektion normal ist, an Dauer, Härte und so weiter. Und sich dann enorm unter Druck setzen. Das Stressnervensystem wird überaktiviert und es kommt wirklich nicht selten zu psychogen bedingten Erektionsstörungen. Das fiel ja bei ihm dann weg. Und der entscheidende Hinweis war halt wirklich, dass er sagte, ja, ab und zu drücke ich dann da an dieser Stelle und dann funktioniert es. Und da war eigentlich mir mehr oder weniger klar, was dahinter stecken könnte.
Bevor Sie es verraten, erklären Sie doch bitte mal ein bisschen die Anatomie des Penis. Wie funktioniert das mit der Erektion? Das ist ja, glaube ich, jetzt erstmal gar nicht so einfach für die Leute, die jetzt die Anatomie nicht vor Augen haben, sich das vorzustellen. Mhm. Was passiert da wann wie und warum klappt das manchmal nicht?
Ja, das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Also der Penis besteht aus drei Schwellkörpern. Das sind zwei paarige Schwellkörper an der Oberseite und ein einzelner Schwellkörper an der Unterseite um die Harnröhre herum. Für die Erektion wichtig sind die beiden oberen Schwellkörper, diese paarigen Schwellkörper. Der untere Schwellkörper, wie gesagt, umfasst die Harnröhre und bildet auch die Eichel. Und die werden, nachdem irgendein Reiz vom Gehirn ausging, wird über eine sogenannte neuroendokrine Stimulation, das heißt, der Körper setzt Nervensignale, sendet er aus, die dann in Hormonsignale umgesetzt werden und die dann an den Blutgefäßen eine Kaskade von Reaktionen in Gang setzt, die dazu führt, dass Blut in den Penis einströmt. Nun ist der Penis aber kein Organ, wo einfach Blut über eine Arterie einströmt, sondern es ist ein Schwamm. Und das funktioniert nach dem Prinzip, dass über kleine Arterien Blut einströmt und dieses Blut, was einströmt, drückt dann auf die Venen, auf die Venengeflechte, die wie ein Netz, also ein Schwamm im Penis gelagert sind. Und diese Einstrom des Blutes drückt dann so auf die Venen, dass sich das Blut im Penis staut. Und da kann dann ja tatsächlich vom Volumen her bis zu 40, das 40-fache des Ausgangswertes, kann da ein Volumen reinströmen. Und das wird dann durch diese abgedrückten Venen gehalten. Und erst nach dem Samenerguss oder wenn die Stimulation aufhört, nimmt der Bluteinstrom wieder ab und das Blut kann dann erst wieder frei abfließen.
Und wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, das Blut ist über die Arterie eingeströmt und die Venen sind dann aber auch teils in den Venen schon drin und die Venen sind aber so zusammengedrückt, dass es nicht wieder ausströmen kann, so rum?
Genau so ist es.
Nun sagten Sie anfangs, wenn ein Mann Mitte, Ende 50 kommt und über Erektionsprobleme klagt, dass Sie eigentlich dann im Kopf haben, naja, ist da Arteriosklerose im Hintergrund, Rauchen, Diabetes, Fettstoffwechselstörung, setzt sich ja an den Gefäßen fest. Was haben Sie denn als erstes als Untersuchung gemacht?
Na, es ist immer die Anamnese, das Gespräch ist immer der wichtigste Schritt der Untersuchung. Und eigentlich war nach dem ausgiebigen Gespräch mir schon ziemlich klar, was dahinter stecken würde. Und dann macht man natürlich die Basisuntersuchungen. Also man empfiehlt, das war bei ihm schon gelaufen, die urologische Vorsorge, um Prostatakarzinom, Prostataentzündung, Harnwegsinfekt und solche Sachen auszuschließen. Das ist ja dann relativ schnell zu machen. Auch Hormonspiegel war bei ihm schon bestimmt, Testosteron und die Steuerungshormone von Testosteron, das war auch in Ordnung. Er hatte so einen ganz leichten Diabetes, also eine Zuckerkrankheit. Das kann auch die Blutgefäße beeinträchtigen. Der war bei ihm aber gut im Griff. Er war auch schon bei der Krankenkasse, hat dann so eine Lifestyle-Modifikation, so einen Kurs belegt. War also sehr differenziert und sehr gesundheitsbewusst, also war jetzt niemand, der hat nicht geraucht, der seinen Körper irgendwie schädigt oder vernachlässigt, war nicht ein bisschen übergewichtig, aber nicht relevant. Fettwerte waren in Ordnung. Also von daher war eigentlich auf der Ebene schon relativ klar, dass das jetzt nicht ein klassischer Mit-50er ist, der 30 Jahre Rauchen am Puckel hat und immer gut gelebt hat, sag ich mal.
Nach der Anamnese machten Sie dann bestimmte Diagnostik, um sich die Arterien und Venen im Penis anzugucken?
Genau. Das ist dann eigentlich, wenn das notwendig ist, dann der nächste diagnostische Schritt, dass man mit einer sogenannten Doppler-Ultraschalluntersuchung den Einstrom und den Ausstrom des Blutes im Penis sich anguckt. Und das habe ich dann auch bei ihm durchgeführt. Und da war dann relativ schnell auch die Verdachtsdiagnose bestätigt. Ich habe die Arterien gemessen. Und da schoss wirklich deutlich gut arterielles Blut in den Penis hinein. Also die Durchblutung war eindeutig bis zum vorderen Penisdrittel sehr, sehr, sehr gut. Man sah aber auch eine sehr starke Venenzeichnung bei einströmendem Blut. Und das hat dann auch im Prinzip bestätigt, was ich vermutet hatte, dass er einen zu starken Abstrom von Blut aus dem Penis hat und das nannten wir früher venöse Insuffizienz oder venöses Leck. Das ist eigentlich so ein Begriff, den man da benutzt. Das ist auch jetzt nicht so selten, aber meistens entwickelt sich das im Laufe des Lebens, weil einfach der Einstrom, der Druck des Blutes beim Einstrom weniger wird und die Spannkraft der Blutgefäße abnimmt. Es werden also in den Wänden der Blutgefäße werden die Muskelzellen im Laufe des Lebens eher umgebaut in Bindegewebszellen und dadurch ist einfach diese Spannkraft nicht mehr so hoch und deshalb entwickeln schon einige Männer im Laufe ihres Lebens auch so eine venöse, also vermehrten Blutabstrom aus dem Penis. Diese jetzt hier vorhandene angeborene Variante, die dann bis ins hohe Erwachsenenalter einfach so unbehandelt mitgeschleppt wird, das ist schon eher selten.
Kurze Nachfrage noch zu der Untersuchung mit dem Farbdoppler-Ultraschall. Machen Sie das am unirrigierten Penis oder am irrigierten Penis?
Ja, gute Frage. Das hat man früher immer standardmäßig am irrigierten Penis gemacht. Man macht das mittlerweile orientierend am nicht irrigierten Penis, weil für die irrigierten Penis muss man ein Mittel in den Penis einspritzen. Und man muss ganz ehrlich sagen, seit es Medikamente wie Sildenafil, also Viagra gibt, ist die Diagnostik der Impotenz deutlich zurückgegangen und man ist da sehr, sehr zurückhaltend geworden, solche invasive Diagnostik zu machen, weil man meistens mit den zur Verfügung stehenden Therapien schon Erfolg hat, dass man diese künstliche Erektion mit dem einzuspritzenden Mittel oft versucht zu vermeiden. Und ich habe den Patienten dann auch noch in eine Spezialklinik geschickt, um das auch nochmal nachzugucken, also sowohl mit so einem Doppler im irrigierten Zustand und mit der Frage, ob man das auch mal röntgt. Man kann auch in den Penis ein Kontrastmittel einspritzen und dann den Blutabstrom aus dem Penis sehen. Das ist eine sogenannte Cavernosographie. Ich kann mich an meine Anfangszeiten in der Urologie erinnern, da wurde das gelegentlich noch gemacht. Das ist auch komplett verschwunden und selbst in Spezialkliniken wird das eigentlich gar nicht mehr gemacht, weil die Konsequenzen daraus sind nicht mehr da. Früher hat man dann, wenn man so ein venöses Leck entdeckt hat, hat man das versucht zu operieren, indem man diese Venen dann zugebunden hat. Ja, das führte dann relativ selten und auch aufwendige OP führte dann in etwa 2/3 der Fälle auch zu einer Besserung. Aber da der Körper immer dazu neigt, auch wieder Umgehungskreisläufe zu bilden, war das dann auch meist keine Dauerlösung. Und diese OP-Verfahren werden auch, also ich kenne keine Klinik in Deutschland, die das noch macht oder anbietet.
Nochmal zu den Fachbegriffen zurück. Sie haben es ja eben nochmal erwähnt, venöses Leck, venös-kavernöse Insuffizienz, wenn man das nochmal nachgucken will. Mhm. Wie viel Prozent der Männer, die über Erektionsschwierigkeiten klagen, haben das dann?
Wie ich schon sagte, das sind nicht so ganz wenige. Also man kann schon bis zu 20% sagen, aber das sind meistens dann Mischbilder, wo dann also auch der Einstrom des Blutes nicht gut ist, der Abstrom zu stark und die Blutgefäße gealtert sind. Und dann hat man so eine Art Mosaik an Ursachen, so ein Mischbild. Und bei ihm war das ja jetzt ein eindeutiges, klares Bild, wo nur der venöse Abstrom zu stark war, wahrscheinlich durch, weil er immer an diese eine Stelle am Damm drückte, da hat er wahrscheinlich diese eine Vene oder diese eine offene Stelle in seinem Blutschwamm des Penis abgedrückt und konnte dann so eine halbwegs ausreichende Erektion damit provozieren. Und das sind sonst aber eher so Mischbilder, wo also die Blutgefäße weder gut durchblutet sind, noch gut das Blut im Penis halten können. Ja. Und das kann man zum Glück heutzutage mit den zur Verfügung stehenden Medikamenten beides ziemlich gut behandeln.
Und so eine, sage ich jetzt mal, angeborene Form, es war ja seit der Jugend so bei diesem Patienten, ist dann super, super selten.
Das ist selten. Das ist schon eher ein Kolibri.
Sie erwähnten die verschiedenen Medikamente oder ein Medikament, was ja viele Hörerinnen und Hörer natürlich kennen, Viagra. Wie geht man denn medikamentös nun weiter vor? Wie sind Sie in diesem Fall vorgegangen?
Medizin ist ja eigentlich immer versucht, sehr differenziert zu sein. Jetzt haben wir bei der Erektionsstörung tatsächlich die Situation, dass wir sozusagen eine One-Size-Fits-All-Therapie haben. Also, dass wir eigentlich bei fast jeder bestehenden Ursache mit diesen Medikamenten doch zumindest eine Besserung erreichen können, egal ob es jetzt hormonell bedingt ist, eine Durchblutungsstörung, eine venöser Abstrom und auch die psychischen Fälle, die sind oft damit gut behandelbar, weil die einfach wieder das Vertrauen zurückgeben, wenn man sieht, dass es damit gut funktioniert. Deshalb ist, wie gesagt, die differenzierte Diagnostik so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Insofern neigen wir Urologen dann dazu, jemanden, der Erektionsstörungen hat, dann ohne eine differenzierte Diagnostik diese Medikamente zu empfehlen, die zum Glück ja auch sehr sicher sind. Man hat ja am Anfang da viele Bedenken auch wegen Sicherheit. Da gab es am Anfang ja Berichte über Herzinfarkt und all so Sachen. Das hat sich ja alles gibt es jetzt seit 25 Jahren nicht bestätigt. Das Einzige, wo man wirklich aufpassen muss, ist, wenn Patienten zu sehr, sehr niedrigem Blutdruck neigen oder bestimmte blutdrucksenkende Medikamente nehmen, die nicht mit Sildenafil, also Viagra und deren und den verwandten Medikamenten kombinierbar sind. Und dann kann man einen Kreislaufzusammenbruch durch sehr niedrigen Blutdruck provozieren. Aber das sind wirklich nur wenige Patienten, die nicht geeignet sind für diese Medikamente.
Was haben Sie dem Patienten denn empfohlen als ersten Schritt?
Als ersten Schritt einfach mal das zu probieren, ja, weil ich hoffte, dass also durch den vermehrten Bluteinstrom dann auch genügend Druck dann auf die abführenden Venen ausgeübt wird. Und dann habe ich erstmal das klassische Sildenafil 100 Milligramm in der höchsten Dosierung empfohlen. Das reicht aber dann nicht aus. Und dann sind wir gewechselt auf eine tägliche Dosierung von Tadalafil 5 Milligramm. Das ist also auch eine Vorgehensweise, dass man sagt, ich nehme das nicht bei Bedarf vor dem Geschlechtsverkehr, sondern mache eine tägliche Medikation und habe dadurch sozusagen immer so eine Art Training für die Blutgefäße. Das wäre dann jetzt noch so eine Therapieoption. Aber bei ihm war das Problem tatsächlich sehr, sehr mechanisch an diesem venösen Leck. Und deshalb war auch die Lösung eine ganz mechanische. Nämlich, dass man ihm einfach, dass er nicht am Damm drückt, sondern dass man den Druck einfach an der Peniswurzel ansetzt, indem man einen Penisring ihm empfiehlt. Also wie er zum Beispiel bei der Vakuumtherapie auch verwendet wird, wo Blut in den Penis eingesogen wird mit einer Vakuumpumpe und dann einfach durch einen Ring, den man an der Peniswurzel ansetzt, der Blutabstrom verhindert oder verringert wird.
Das Viagra nimmt man ja, glaube ich, dann so relativ kurz oder eine Stunde vor dem Geschlechtsverkehr. Sie sagten, das zweite Medikament, was der Patient dann genommen hat, Tadalafil war das, glaube ich, genau, Tadalafil, wirkt dann länger. Nun stelle ich mir als urologische nicht so bewanderte vor, wenn das länger wirkt, hat man dann gegebenenfalls einen ganzen Tag oder einen halben Tag eine Erektion oder nur bei sexueller Erregung?
Genau, also das ist eine sehr wichtige Frage, weil die kommt ja in jedem Gespräch mit Patienten, denen man das empfiehlt, immer auf. Der übliche Witz mit der Dauererektion oder man nimmt Viagra und dann ist der Penis eine Stunde später steif. Das stimmt nicht. Also man nimmt das etwa 45 Minuten vor dem Geschlechtsverkehr mit einem Glas Wasser, empfiehlt dazu kein Alkohol, keine fetthaltigen Speisen, weil das die Wirkung vermindern könnte. Und dann hat man aber, wenn die Wirkung potenziell eintritt, noch ein Zeitfenster von etwa 3 Stunden, wo man dann aktiv werden kann. Und nur durch diese Stimulation wird dann diese eben genannte Kaskade in Gang gesetzt und dann eine Erektion ausgelöst, die dann durch das Sildenafil oder die Verwandten, man muss ja immer auch die anderen Produkte nennen, Tadalafil und Vardenafil, dann halt eine Erektion dann resultiert.
Und könnten Sie den Penisring nochmal ein bisschen genauer erklären? Das Blut ist in den Penis eingeströmt und der Penisring wird dann angebracht, wie muss man sich das vorstellen?
Der wird sozusagen, es gibt verschiedene Modelle. Es gibt zum Beispiel bei der Vakuumpumpe Ringe, die man einfach von der Pumpe abrollt und abwirft, ja, die dann an der Peniswurzel fixiert sind. Es gibt auch Ringe, die links und rechts so eine Lasche haben, wo man die dann breit zieht, über den Penis zieht und dann die Lasche loslässt und hinterher nach dem Geschlechtsverkehr dann wieder über diese Lasche abziehen kann. Also gibt es verschiedene Modelle, wie man diesen Ring appliziert. Aber das Prinzip ist sehr, sehr mechanisch. Man verringert einfach den Blutabstrom an der Peniswurzel.
Und was hat der Patient Ihnen berichtet? Wie hat das funktioniert?
Ja, das hat funktioniert, aber gemischt, weil es natürlich nicht das ist, was man sich so generell wünscht. Das ist natürlich mit Fummelei verbunden, ne? Also man muss dann auch tatsächlich den Ring anbringen und den Ring auch wieder abmachen. Und das ist so ein bisschen mit einem Training verbunden. Und generell auch wenn wir die Vakuumtherapie empfehlen, ist das sehr davon abhängig, wie gut die wirkt, wie gut der Patient in diese Handhabung eingewiesen wird. Denn bei manchen Pumpen sind dann Instruktionsvideos dabei oder es bieten auch einzelne Firmen an, dass da Außendienstmitarbeiter das instruieren. aber das ist schon wichtig, dass man da ein Gefühl für kriegt und dass man das lernt, so wie halt auch ein Diabetiker sich eine Spritze setzt oder verschiedene Sachen, die man an seinem eigenen Körper, wo es erstmal eine hohe Hemmschwelle gibt, wenn man das aber dann gelernt hat und Vertrauen gewinnt, dann sind das gute, auch langfristige Therapiemöglichkeiten.
Was hat der Patient Ihnen berichtet? Hatte er dann mit seiner Partnerin echten Verkehr?
Ja.
Also eine Penetration hat geklappt?
Ja, also das, wie gesagt, das Problem war ja identifiziert. Es gab Therapiemöglichkeiten, die haben wir dann auch genutzt, aber er hat natürlich deutlich den Wunsch geäußert, auch ohne diesen Ring. Die Einnahme des Medikamentes ist nicht so das Problem, aber die Applikation des Ringes, das ist dann schon eine Hürde und da wünscht er sich schon, dass er dann auch wieder ohne dieses Hilfsmittel dann aktiv werden könnte. Aber der erste Schritt, dass er überhaupt penetrativen Sex haben kann, der ist schon mal gemacht. Und man kann natürlich auch den Blutabstrom noch auf andere Weise versuchen zu verringern, mit Beckenbodengymnastik zum Beispiel, wo man die Muskulatur stärkt, die Venen umgeben, damit die dann wiederum mehr Druck ausüben können. Also ich glaube schon, dass er auf dem richtigen Weg ist, aber ich kann jetzt nicht vorhersehen, ob er jemals auf diesen Ring verzichten kann. Das wage ich nicht vorherzusehen.
Also ein sehr besonderer Fall, den Sie da berichten, dieses angeborene venöse Leck. Eine Frage noch zum Schluss, weil Sie vorhin sagten, Sie haben oftmals Männer im mittleren Alter, die wegen Erektionsproblemen zu Ihnen kommen, aber auch jüngere Männer, die vielleicht andere Vorstellungen von Sexualität haben, weil sie viel Pornografie geguckt hatten und dann der psychische Stress groß ist. Ist das denn, in diesem Fall war es ja ganz klar, er hatte das Interview mit Ihnen gehört, der Patient, er ist zu Ihnen gekommen und hat das ganz klar angesprochen. Wie ist das so in Ihrer Sprechstunde? Legen die Männer da gleich beim ersten Mal die Karten auf den Tisch? Ich bin da wegen dieses Problems, oder muss man das manchmal ein bisschen rauskitzeln oder hören Sie zwischen den Zeilen da was raus?
Drei Gruppen gibt's da. Die erste Gruppe sind die jungen Männer. Die machen deswegen den Termin. Wir haben auch eine Praxis mit einem relativ jungen Patientenklientel. Da gibt es schon dann einige, die genau mit diesem Problem dann kommen, entweder vorzeitiger Samenerguss oder halt diese Erektionsstörungen. Die kommen aktiv oder proaktiv deswegen in die Praxis. Bei den Männern im vorsorgefähigen Alter, 45 plus, spreche ich es immer bei der Anamnese an, ja, die dann zur Vorsorge kommen. Dann mache ich immer die Frage, wie funktioniert es denn mit der Erektion? Und dann löst das manchmal das Gespräch aus. Und dann gibt's noch die dritte Gruppe, die beim Rausgehen aus dem Sprechzimmer nach dem Termin, das kennen Sie wahrscheinlich auch aus Ihrer Zeit noch in der Klinik, dann noch mit einem besonderen Wunsch kommen, ach, was ich noch fragen wollte, ne? Können Sie mir die Pillen mal aufschreiben? Da muss man dann leider den Folgetermin machen, um das Thema nochmal anzugehen. Die haben dann in diesen 10 Minuten erstmal Vertrauen zum Arzt gefasst und den Mut zusammengenommen, und dann erst beim Rausgehen wird dann diese Frage gestellt. Das ist die dritte Patientengruppe.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.